Hochverehrtes Publikum, liebe Märchenfreunde, heute erzähle ich euch das Märchen von den sieben Schwaben. Die Schwaben? Das Herzogtum Schwaben wurde Mitte des 11. Jahrhunderts überwiegend auch als Alemannien bezeichnet. Der Name Alemannia leitet sich von Menschen, Männer insgesamt ab. Es waren neben Bayern, Franken, Lothringen und Sachsen eines der fünf jüngeren Stammesherzogtümer im Ostfränkischen Reich. Es bestand etwa 350 Jahre, vom Jahr 1911 bis 1250, und reichte im Osten über den Lech hinaus bis zum Ammersee, grenzte im Westen an die Vogesen, im Norden ungefähr bis Straßburg und im Süden bis in die gesamte heutige Ostschweiz sowie Vorarlberg. Es waren einmal sieben Schwaben. Die wollten große Helden sein und auf Abenteuer wandern durch die ganze Welt. Damit sie aber gute Waffen hätten, ließen sie sich einen Spieß machen, sieben Manneslängen lang. Den fassten sie zu siebend an und gingen in einer Reihe hintereinander. Vorn ging der Herr Schulz, der Allgäuer, als der männlichste unter ihnen. Dann kam der Jackli, genannt der Seehas, hierauf der Marli, genannt der Nestelschwab, dem folgte der Jergli, der Blitzschwab. Hernach ging der Michel, Spiegelschwab genannt, und dann kam Hans, der Knöpfle-Schwab, und zuletzt kam Feitli, der Gelbfüßler. Diese Beinamen hatten alle ihr gute Ursach. Der Herr Schulz wurde der Allgäuer geheißen, weil er aus dem Allgäu gebürtig war. Der Seehas hatte am Bodensee gesessen. Der Nestle-Schwab führte darum seinen Namen, weil er statt der Knöpfe Nesteln, also Schnüre an den Hosen hatten. Er hielt die Hose fast immer mit der Hand in der Höhe, weil diese Schnürlen oft abgerissen waren. Der Blitzschwab hieß also, weil er sich die Redensart Potzblitz angewöhnt hatte. Der Spiegelschwab hatte die Gewohnheit, seine Nase alle Zeit an dem Vorderärmel seines Jankers abzuputzen, der davon einen gewissen Spiegelglanz annahm. Und der Knöpfle-Schwab war ein Mann, der es verstand, gute Knöpfle, oder wie wir in Vorarlberg auch sagen, Spätzle zu kochen. Übrigens, im Bayerischen heißen die Dinger Knödel und die Sachsen sagen Klößchen dazu. Der Gelbfüßler endlich war aus dem Bopfinger Landesteil bei Baden-Württemberg. Deren Einwohner werden von den anderen Gelbfüßler beschimpft. Warum? Weil sie einmal einen Wagen voll Eier, den sie ihrem Herzog als Abgabe bringen sollten, recht voll stampfen wollten, die Eier also mit den Füßen festgetreten hatten, davon die natürlich zerbrachen und die Füße der Bopfinger gegilbt hatten. Zogen nun die sieben allesamt guten Mutes mit ihrem Spieß dahin, kam eines Tages im Juli in der späteren Dämmerung plötzlich bei einer grünen Wiese ein Hornissenschwarm, der mit eher feindlichem Gebrummel hinter einer Dornenhecke hervorflog und über sie drüber brummte. Darob erschrak der Schulz Allgäuer mächtiglich und begann vor Angst zu schwitzen, konnte kaum noch den Spieß halten und schrie seinen Kriegsgesellen zu: Horcht, horcht, der Feind trommelt schon. Da schmeckte der Jackl, der dicht hinter dem Schulzen ging, einen üblen Geruch und rief, wohl, 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 etwas ist vorhanden, ich schmeck schon das Pulver. Da nahm der Herr Schulz Reis aus, ließ den Spieß spießen, sprang über einen Zaun, kam aber gerade auf die Zinken eines Rechens zu springen. Da fuhr ihm der Stiel vom Rechen ins Gesicht und gab ihm aber eine ordentliche, ungewaschene Watschen. Schulze vermeinte, der Feind haue auf ihn ein und schrie, gib Gnade, ich ergebe mich. Die anderen sechs waren nachgesprungen über den Zaun und da sie ihren Anführer so schreien hörten, schrien sie alle gleichzeitig, gibst du dich, so gebe ich mich auch, ergibst du dich, so ergebe ich mich auch. Aber es war niemand vorhanden, der die sieben Schwaben gefangen nehmen wollte. Als sie das merkten, da schämten sie sich ein bisschen wegen ihrer mangelnden Herzhaftigkeit und schworen sich, diese erste Heldentat nicht weiter zu erzählen. Nun, sie marschierten weiter und so kamen die sieben Schwaben auf ihrem Zuge in die weite Welt in einen Hohlweg. Und wie sie so tapfer drauf losmarschierten, merkten sie nicht, dass ein großmächtiger Bär im Wege lag. So lange, bis der Allgäuer ganz nahe an ihm war. Als er den Bären sah, meinte er, sein letztes Stündchen hätte geschlagen, sein letztes Brot wäre gebacken und bereits verzehrt. Er war ganz hin vor Schreck, stolperte und stieß mit dem Spieß geradezu auf den Bären los und schrie dazu gottjämmerlich, ein Bär, ein Bär. Als er den Bären sah, merkte er, der rührte sich nicht, weil er eben schon mausetot war. Ha, da war der Allgäuer hocherfreut, schaute sich nach seinen Brüdern um und sah mit neuem Schreck, dass alle Mäuslein still auf dem Boden lagen. Der Allgäuer meinte, er habe sie gar mit dem Spieß hinterrücks erstochen und erhob sofort wieder ein Wehgeschrei. Als die am Boden liegenden merkten, dass der Bär den Allgäuer nicht aufgefressen hatte, denn sie waren vor Schreck am Boden gepurzelt, lugten sie vorsichtig in die Höhe. Und wie sie sahen, dass der Bär tot war, erhoben sie sich einer nach dem anderen frisch und gesund, traten um den Bären herum, berührten ihn, stießen mit dem Fuß nach ihm und schauten, wie tief wohl die Wunde sei, die der Spieß ihm beigebracht hatte. Aber sie fanden keine. Der Blitzschwab sagte, Potz, Blitz, der Bär ist verreckt und schon lang tot. Oh ja, sprach der Jackli, man schmeckt den Braten. Die sieben wurden also eins, dem Bären das Fell abzuziehen und als Siegeszeichen mitzuführen, das Aas aber liegen zu lassen, mögen den Bären nun die Schafe fressen, wie er zuvor die Schafe gefressen hat, sprach einer unter ihnen, und so zogen sie fürbaß mit ihrem Bellfernfell und ihrem Spieß weiter. Da geschah es, dass die guten Gesellen auf ihrer Weiterfahrt an einen weiten blauen See kamen. So dünkte es ihnen, denn es war allweil etwas dämmerig geworden. Dieser See schlug Wellen im Wind und droben an seinem Abhang standen die sieben Schwaben und lugten hinunter, wie sie denn wohl geschwind über den See kommen möchten. Es war aber kein Wasser drunter, sondern ein Feld von Flachs, der so recht in seiner schönsten blauen Blüte stand. Potz, Blitz, rief der Blitzschwab, was ist da zu tun? Über das wilde Wasser müssen wir. Allgäuer, du tragst uns hinüber wie Weiland St. Christoph die Pilgrimsleute, sagte der Seehaas. Potz, tausend, antwortete der Allgäuer, ins Wasser gehe ich wohl, wenn's heut nicht tiefer ging als bis zum Hals. Der Nestelschwab griff mit der Hand in seinen Hosenbund, das edle Kleidungsstück festzuhalten, damit es ihm nicht entfalle, während er mit der einen Hand schwimmen tät. Dem Knöpfle-Schwab war das Ding gar nicht einerlei. Er lugte scharf, ob kein Haifisch, Walfisch oder Krokodil im Wasser brause. Auch die anderen standen ganz verlegen da, bis der Blitzschwab sich hinter ihnen herumdrückte und ein paar hinunterstieß, indem er ausrief, frisch gewagt, ist halb geschwommen. Da sie nicht untersanken, fasste sich auch der Gelbfüßler ein Herz und tat einen Hupf hinunter. Ihm folgte der Blitzschwab und der Nestelschwab mit bestem Vertrauen. Zuletzt ritt der Allgäuer auf dem Spieß hinab und plumpste drunter auf die anderen, bis sie merkten, dass sie mit der Nase in ein grünes Gras gefallen war und allgemach mit etwas gequetschten Rippen sich wieder aufmachten und an dem Spieß, wie schon gehabt, weiterschritten. Noch mehr andere Abenteuer zu erzählen wäre vielleicht zu lang. Letztlich gelangten die sieben Schwaben an einen wirklich großen See und da sagte der Seehase, der ihn gleich erkannte, das ist der Bodensee. An dessen Ufern sollte, wie die Sage ging, ein gefährliches Ungeheuer hausen, welches zu bekämpfen und zu erlegen die sieben tapferen Schwaben sich fest vorgenommen hatten. Da sie nun des Sees angesichtig geworden und zugleich des Waldes, in dem das Ungeheuer sich angeblich aufhielt, man wusste ja nicht, war es ein gräulicher Lindwurm oder ein feuerspeiernder Drache, da fiel ihnen allen wieder einmal das Herz in die Hose und bis zur Kniekehle. Sie machten also Halt, zündeten ein Feuerlein an, das der Knöpfle-Schwab doch noch einmal, denn wer konnte wissen, ob das Untier sie nicht allesamt mit Haut und Haaren verschlingen werde, mit oder ohne Spieß, dass also der Knöpfle-Schwab noch eine letzte Mahlzeit Spätzle bereite. Und so stellten sie während dem Essen Todesbetrachtungen an. Als sie genügend gegrübelt hatten, begannen sie ihre Schlachtordnung herzurichten. Dabei gab es aber allerlei Spahn und Zwietracht. Der Allgäuer sagte, er sei nun bislang immer der Vorderste gewesen, es wäre Zeit, wenn er nun einmal der Hinterste sei. Der Blitzschwab soll vorgehen. Der meinte aber, Courage habe ich nur im Leib, aber nicht Leib nur für die Courage und dieses Biest von einem Ungeheuer. Der Spiegelschwab mischte sich die Nase am Ärmel und machte den Vorschlag, es sollte doch wohl besser sein, wenn einer für alle sterbe. Und er meinte, der Knöpfle-Schwab könnte ihnen allen doch diesen kleinen Gefallen tun. Der aber schrie, Zetto Mordio, als habe das Ungeheuer ihn schon am Schlafittchen. Und so sprachen und stritten sie noch eine Weile hin und her, bis sie sich dann doch einigten und hurtig und tapfer mit ihrem Spieß vorwärts schritten, gerade auf den Wald zu, wo das Untier hausen sollte. Ehe sie den Waldesrand erreichten, kamen sie an einem Feld rein. Da saß ein Hase, zugegebenermaßen ein großer Hase, und machte ein Männlein, und er streckte seine langen Löffel in die Höhe. Das war den Schwaben grauslich anzuschauen. Sie hemmten daher ihren Schritt und hielten ehrlich Rat und besannen sich, ob sie nun vorwärts rücken und aufs Untier eindringen sollten oder ob sie doch lieber zur Flucht wenden sollten. Doch jeder hielt sich fest am Spieß. Da nun das Feitli hinten zumeist in Numero sicher war, schwoll ihm der Kamm und er schrie dem Schulzen zu, der voranstand, jetzt stoßt du in aller Schwabe Name, sonst wünsch ich, dass ihr mächtig erlahmen. Der Hans, das Feitli Gelbfüßler, Vordermann Knöpfle-Schwab, spottete die Courage des Feitli, indem er sagte, beim Element Du hast gut schwätzen. Du bist der Letzte beim Drachehetzer. Dem Michel sträubte die Herzhaftigkeit das Haar empor. Er blickte gar nicht hin nach dem Ungeheuer, sondern sprach mit abgewandtem Gesicht, indem er den Ärmel seinem Gesicht näherte. Es wird nicht fehlen um ein Haar, so ist es wohl der Teufel gar. Jörgli lugte dem Michel ins Gesicht und schaute auch gar nicht hin nach dem Biest von einem Ungeheuer, in dem er zaghaft zustimmte. Blitz, erst nicht, so ist seine Mutter oder des Teufels sein Stiefbruder. Beim Marlinest Schwab, der sich schon ziemlich weit vorn am Spieß befand, daran die Schwaben gingen, wie eine Wiedle gespießter Lerchen, gefiel sein Platz gar nicht. Und er hatte einen guten Einfall, er kehrte sich auch um, da er nicht für nötig fand, das Ungeheuer anzusehen, und rief dem Feitel zu: Gang, Feitle, gang! Gang du voran, will der Hinder vor dir stehen. Feitle aber drückte seine Ohren auf und tat, als hörte er nicht, warf der Marli zum Jackli, sagte: Gang, Jackli, gang, gang du voran, du hast Sporn und Stiefel an, dass dich der Drach nicht beißen kann. Aber Jackli fand seinen Trost darinnen, dass der Allgäuer an der Spitze des Spießes der sieben Schwaben und des zu bestehenden Abenteuers stand und sagte: Herr Schulz, der muss der Erste sein, denn ihm gebührt die Ehre allein. Schulz Allgäuer fasste sich ein Herz und sprach mutig, dass es nur einmal in die unvermeidliche Gefahr ging. So zieht dann herzhaft an den Streit, hieran erkennt man die tapfere Leid. Und so ging es in Gottes Namen und im Sturmschritt auf das Ungeheuer los. Und als dem Schurzen das Herz pumperte, konnte er sich seiner Angst nicht erwehren und schrie: Hau, Hurle, hau, hau, hau! Da erschrak der Hase, gab Sporstreich Fersengeld querfeldein und lief, als er laufen konnte. Jetzt rief der Schulz Allgäuer freudig: Putz, Feitli, lueg, lueg, was ist das? Das Ungeheuer ist nur ein Has. Die sieben beschlossen, dieses Abenteuer nun vielleicht doch nicht ganz so laut wiederzugeben. Und der nächste Schwab tat noch einen großen Fluch: Mit Verlaub, dass dich das Mäusle beißt. Ein Tier wie ein Mastochs war das. Ops, rief der Knöpfelschwab, ein Elefant ist ja nur ein Katz gegen das Untier. Begossen, antwortete der Allgäuer, wenn das kein Has gewesen ist, so weiß ich kein Dreimännerwein vom Racheputzer zu unterscheiden. Nun, vermittelte der Has, Has her, Has hin, ein Seehas ist halt größer und grimmiger als alle anderen Hasen im Heiligen Römischen Reich. Nun beschlossen sie, ein Siegeszeichen zu errichten, das die Mit- und die Nachwelt ihren Triumph auf ewige Zeit beobachten könnte. Da es aber nun unmöglich war, wie von Zeiten tapferer Ritter getan, die Drachenhaut in einer Kirche aufzuhängen, derweil kein Drache sein Fell zu Markt getragen hatte und der Has ja seinen Balg wohlbehalten mitgenommen hatte, so wurden die guten Gesellen dahineins ihr Bärenfell und ihren Spieß als eine Trophäe in der nächstgelegenen Kapelle zu stiften. Dieses Kirchlein hieß man hernach die Kapelle zum Schwäbischen Heiland. Dort wird wohl der Spieß noch hängen. Das Bärenfell aber haben längst die Motten verzehrt und die Sperlinge haben die Haare in ihre Nester getragen.